Liebe Gemeinde, Noah von vorvorgestern, aber brandaktuell. Die Geschichte von Noah gehört zu den bekanntesten der Bibel. Selbst Menschen, die absolut keinen Zugang haben zur Bibel, haben schon von Noah und der Sintflut gehört. Etwas Zweites. Obwohl diese Geschichte schon einige Jahrtausende zurückliegt, vorvorgestern, ist sie brandaktuell. Interessant ist Folgendes. Seit 2002 ist Noah ununterbrochen der häufigste oder zweithäufigste Knabennamen in der Schweiz. Auch letztes Jahr an erster Stelle. Warum wohl? Ist es sein Name, der Trost oder Ruhe bedeutet? Oder die Geschichte Sintflut, Arche, Überleben? Ich weiß es nicht. Man will zwar von der Bibel nicht viel wissen oder gar nichts wissen, aber immer wieder tauchen die Worte auf apokalyptische Ereignisse, wenn schlimme Naturkatastrophen geschehen. Und die Steigerung von Starkregen, ist ja auch ein neues Wort, ist sintflutartiger Regen. Und der Ausdruck für einen zerstörerischen Lebenswandel in jeglichem Bereich, den rechtfertigt man doch mit nach mir die Sintflut. Ja, Noah, Arche, Sintflut, eine uralte Geschichte. Das Bildli schwankt wie in Noahs in die Arche. Doch brandaktuell, denn Jesus erwähnt Noah, als er von den letzten Zeiten spricht. Das heißt, die Zeit, in der er wiederkommen wird. Und da stehen wir doch mittendrin. Man muss absolut kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich auch einzugestehen, dass es nur noch bergab geht mit der Gesellschaft, mit der Umwelt, in der Kunst, in der Musik, im Bewusstsein, dass da ein Gott über uns ist, an dem wir einmal am Ende unseres Lebens Rechenschaft ablegen sollen. Und noch vieles mehr. Und das macht auch vor Gemeinden nicht Halt. So sagt Jesus von dieser Zeit. Sie aßen und tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis an den Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. So Lukas. Matthäus sagt es noch etwas deutlicher. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, ist ja an und für sich nichts Schlechtes, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ja, schon der Psalmist sagt über die Menschen Folgendes. Der Gottlose spricht in seinem Hochmut. Er, damit ist Gott gemeint, wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Das heißt im Klartext, die Menschheit kümmert sich nur noch um sich selber, vergisst Gott total. Sie braucht ihn nicht mehr und übersieht dabei Gottes Warnungen. Andererseits, wenn man die Aussagen der Bibel ernst nimmt, wird man schnell in die Ecke der Fundamentalisten befördert oder gar ins Mittelalter. Aber es ist nicht zu leugnen, wir sind heute mittendrin, wie zu den Zeiten Noahs. Die Bibel hat doch recht. Ich möchte vier Punkte erwähnen in dieser Predigt. Noah etwas über die Arche, drinnen oder draußen, und etwas für oder gegen Skeptiker und Zweifler, je nachdem, von welcher Richtung man kommt. Zuerst zu Noah. Da steht in 1. Mose 6 stehen die folgenden Verse. Vers 5 bis 9 lese ich daraus. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte oder wandelte mit Gott. Gott hat beschlossen, mit der Menschheit nochmals zu beginnen. Die damalige Menschheit hat sich total von Gott losgelöst. Fragt nicht mehr nach ihm, nach seinem Willen. Und diesen Zustand, den er sieht, trifft Gott mitten ins Herz. Zusehen, wie die Menschheit sich entfernt hat, das ist die Folge des Sündenfalls. Wer das Alte Testament etwas kennt, weiß schon, in der zweiten Generation geschieht der erste Mord. Kain bringt Abel um. Denn der Sündenfall, die Loslösung des Menschen von Gott, ist eben nicht nur ein Betriebsunfall, sondern eine grundsätzliche Abkehr des Menschen von Gott. Und jedes Gebot, jeder Verstoß nun gegen die Gebote Gottes verlangt Gericht, Strafe, eine Sühnung. Bis heute. Nur will man das nicht wahrhaben. Auch Jesus, der Sohn Gottes, klagt das an. Er schaut auf Jerusalem herunter und sagt: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und jetzt dieser Satz: Und ihr habt nicht gewollt. Das ist bis heute so. Der Mensch glaubt jedem Hafenkäse, wenn es nur nicht in der Bibel steht. Und fast wöchentlich kommen immer wieder neue Angebote, die vorgaukeln, den Menschen glücklich zu machen. Sie alle gleichen der Geschichte von Münchhausen, der sich an seinem Schopf aus dem Sumpf ziehen wollte. Aber das Wohlergehen auf der anderen Seite des Menschen, der Menschheit, seiner Schöpfung ist und bleibt eine Herzensangelegenheit von Gott, dem Herrn. Er hat Geduld, unendlich viel Geduld. In Vers 3 kann man lesen, dass er sagt: Ich gebe euch noch 120 Jahre, um umzukehren. Und trotzdem, als Gott auf die Welt sieht, entdeckt er nur einen, der sich zu ihm hält: Noah. Noah aber fand Gnade oder Gunst bei Gott. Das ist seine Berufung. Er hat Gott nicht als ungerechten Richter verschrien, sondern als gnädigen, barmherzigen Gott erkannt. Er fand Gnade bei Gott. Gnade umschließt alles, Gottes Liebe, Gottes Erbarmen, seine Vergebung, es umschließt Standfestigkeit, seinen Segen, einfach alles. Von Noah heißt es weiter, er war ein gerechter Mann. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott oder wandelte mit Gott. Übrigens, in der Bibel heißt es nur von zwei Menschen, die mit Gott gewandelt sind. Henoch und Noah. Das ist viel mehr als ein momentanes Gefühlshoch, ein paar Glücksmomente. Nein, Noahs Glauben war echt, alltagstauglich, sturmerprobt. Er lebte mit Gott und er lebte für Gott. Er hat Gnade gefunden vor Gott und deshalb lebt er für Gott. Das ist der große Unterschied zu allen Mitbewohnern der damaligen Zeit. Er war gerecht, nicht selbstgerecht. Die Gerechtigkeit Gottes erfüllte sein Herz. Das ist eine göttliche Qualität im Leben. Petrus nennt ihn drum auch den Prediger der Gerechtigkeit. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Prediger der Gerechtigkeit als Achten bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Oder wie es Benno am Anfang gelesen hat, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, eben durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Noah hat die Gerechtigkeit Gottes erfahren. Und diese Gerechtigkeit war sein Inhalt in all den 120 Jahren, während er die Arche baute. Noah wurde von seinen Zeitgenossen als untadelig wahrgenommen, nicht unfehlbar. Das heißt, man konnte sich auf sein Wort verlassen. Jedermann wusste, dass sein Handeln und sein Tun gerecht waren, unparteiisch war. Das, was er tat, war untadelig. Stell dir einmal vor, er hätte das Schiff, diese große Arche, nicht sorgfältig mit Pech bestrichen, innen und außen. Das Schiff wäre längstens abgesoffen. Diese Beschreibung von Noah fordert mich heraus. Wie nimmt meine Umwelt mich wahr? Meine Frau, Kinder, Enkel, meine Berufskollegen, meine Schüler, meine Nachbarn, Brüder und Schwestern in der Gemeinde und ich frage dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie wirst du wahrgenommen? In Familie, Beruf, Alltag, in deinem persönlichen Umfeld, strahlst du etwas aus von der Gerechtigkeit Gottes, der Ruhe und dem Frieden Gottes im Herzen? Ist auf dein Wort Verlass? Ist dein Handeln von Gott geprägt? Auch in schwierigen Situationen. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht um eine krampfhafte Perfektion, ein verbissenes Christentum, ein ängstliches Abwägen, was soll ich jetzt tun, sondern darum, dass Jesus in dir lebt und durch dich leben kann. Ob du auch im Versagen echt bist, weil du selber Gottes Barmherzigkeit schon erfahren hast. Und diesem Noah, kehrt zurück zur Geschichte, gibt Gott nun den Unmöglichsten. Ich bin versucht zu sagen, den wahnwitzigsten Auftrag, den ich in der Bibel kenne. Baue eine Arche. Nicht irgendwo, sondern auf dem Land. Stell dir vor, Gott gäbe dir den Auftrag auf dem Flughafen Kloten. Du hast ja genug Platz, eine Arche zu bauen. Einfach total verrückt. So komme ich jetzt zu dem, was der Auftrag war, die Arche zu bauen. Im gleichen Kapitel heißt es, mache dir eine Arche, ich lese immer nach der Elberfelder Übersetzung, aus Gopherholz, das ist nicht Tannenholz, mit Zellen, Kammern, Nestern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpechen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite, 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten Stockwerk sollst du sie machen. Ich werde jetzt euch ein paar Bilder zeigen. Ich habe die bekommen von meinem lieben Schwager unter einer Bedingung, dass zuerst Quellenangaben genannt werden. Hätte ich jetzt gemacht. Die Originalarche, der Nabau, ist in Williamstown in Kentucky. Und wer etwas Näheres wissen will, nein, der Martin ist, glaube ich, nicht da. Der Martin und Judith sind auch schon dort gewesen. Also gehen wir mal dorthin. Einfach einige Bilder. Und wenn ihr da Farbunterschiede seht, das sind zeitnahe Aufnahmen und die andere, die ist ganz am Anfang. Ja, sie hatte gigantische Maße. Ich habe sie euch angeschrieben. 157 Meter lang, 26 Meter breit und 15 Meter hoch. Drei Stockwerke, etwa 10.000 Quadratmeter Ladefläche. Das entspricht nicht ganz 1,5 Fußballfeldern und etwa 40.000 Bruttoregistertonnen Fassungsvermögen. Eine Tür an der Seite, oben nur eine Lichtöffnung über die ganze Länge. Keine Steuervorrichtung, aber unsinkbar in diesem großen Sturm und den Regenmengen. Zum Vergleich, das ist die Panterei, alles fließt, Zürichsee, 56 Meter lang. Und erst Jahrhunderte, Jahrtausende später, nämlich 1858, wurde ein größeres Schiff gebaut als die Arche, die Great Eastern, 211 Meter lang, 25 Meter breit. Hat nicht trainiert und 31 Jahre später wurde sie wieder abgewrackt, der Stahl weiterverwendet. Noah baute 120 Jahre dran. Mehr als ein Achtel seines Lebens. Möglicherweise hatte er Hilfe, sicher durch seine Söhne, auch wenn die Bibel nichts davon erzählt. Was für ein Bild des Glaubens an Gott, den Noah besaß, dem er völlig vertraute, als er sich daran machte, das von menschlicher Warte aus absolut törichte und nutzlos scheinende Werk auszuführen. 120 Jahre alle Kraft und Zeit in ein Bauwerk stecken, das man vorher noch nie gesehen hat. Um sich vor etwas zu schützen, was es vorher noch nie gegeben hat. John MacArthur sagt, 120 Jahre Bäume fällen, 120 Jahre trocknen, 120 Jahre Balken und Bretter sägen, 120 Jahre aufbauen, 120 Jahre Kammern einrichten, alles so, wie Gott es ihm sagt, 120 Jahre dranbleiben, 120 Jahre Spott ertragen, 120 Jahre vergeblich Gottes Gerechtigkeit verkündigen und danach die Tiere einsammeln. Ach nein, die kommen ja von selber. Kann man nachlesen in 1. Mose 7. Und mit viel Geduld erreichte auch die Schnecke die Arche. Spott ist sicher immer und immer wieder geschehen. Da sind wir mittendrin. Und es wird auch uns als gläubige Menschen treffen. Irgendwann einmal. Petrus sagt, und wieder, und zuerst wisst dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Hey Noah, wieso baust du eine Arche da mitten auf dem Land? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Wenigstens glauben sie noch schöpfig. In Vers 22 heißt das, und Noah tat nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Die Arche wird fertig. Gottes Weg zur Rettung der Menschheit ist fertig. 120 Jahre Geduld. 120 Jahre Zubereitung sind zu Ende. Petrus drückt es so aus. Als die Langmut oder Geduld Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Könnte jetzt sagen, und dieser Aufwand für 8 Menschen. Gottes Maßstäbe sind immer anders bis heute. Gott schenkt immer Zeit zur Umkehr zu ihm. Aber die Zeit läuft ab. Und wie damals werden bei der Wiederkunft von Jesus nur die gerettet, die an ihn geglaubt haben, ihre Schuld und ihre Sünden getilgt wissen, vergeben wissen. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Drinnen oder draußen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Auch hier wieder 3 Fotos dazu. So wie sich die Erbauer dort das vorgestellt haben. Und dann geht die Geschichte weiter. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn ich habe dich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. In Vers 16, die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Das ist für mich einer der ganz, ganz schwierigen Verse der Bibel. Der Herr schloss hinter ihm zu. Definitiv. Drinnen oder draußen. Entweder oder. Schwarz oder weiß. Und dieses Denken passt nicht in unsere Zeit, in dem der Mensch alles Göttliche zu relativieren versucht. Auch durch Christen. In einer letzten Nummer vom Idea-Magazin ist ein interessanter Artikel, wenn der Relativismus den Glauben untergräbt. Und das, und ihr kennt diese Sätze, und das soll ein Gott der Liebe sein? Warum lässt Gott das Leid, die Ungerechtigkeit zu, wenn er doch alle Macht hat, wie ihr Christen immer sagt? Ihr Christen redet doch so gerne vom barmherzigen Gott. Und das soll barmherzig sein, wenn die Türe zugeht, definitiv. Wieso nur eine Türe? Es gibt ja doch so viele Zugänge zu Gott. Auch andere Religionen bieten doch einen eigenen Zugang zu Gott an. Bei allem Verständnis für diese Einwände, die Bibel redet nur von einer Tür in der Arche. Entweder dein Ego kapituliert vor dieser Tatsache und du gehst hinein, oder du bleibst draußen. Drinnen sind nur Freiwillige und draußen bleiben auch nur Freiwillige. Aber das Bild der geschlossenen Türe, der Arche, ist nicht das Letzte in der Bibel, sondern Gott tut heute noch eine viel größere Tür zu seinem Reich auf, in Jesus Christus, seinem Sohn. Im Johannesevangelium stehen die Worte, Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand, das ist die Bedingung, durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden, denn ich bin der gute Hirte. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, die einzige Türe zu Gott. Menschen, die einen anderen Weg in Gottes Stall, aus diesem Text, in Gottes Arche, in sein Reich gehen oder weisen wollen, benennt Jesus selber in diesem Kapitel 10 Diebe, Räuber, Fremde. Warum? Weil sie nicht das Heil bringen, sondern den Menschen zerstören und alle ihre Nachfolger in eine Sackgasse führen. Wenn Gott die Türe zumacht, dann ist sie zu. Aber noch steht sie offen, heute für jeden Menschen, der aufrichtig erkennt, dass er vor Gott sündig ist, ein Sünder ist und seine ganze Lebensschuld zu Jesus ans Kreuz bringt und von ihm vollständige Vergebung und ein neues Leben, ein ewiges Leben empfängt. Ich möchte jetzt noch ein paar Punkte nehmen für Skeptiker und Zweifler. Kennst du den Unterschied zwischen der Titanic und der Arche? Jemand hat das so gesagt. Die Titanic wurde von Profis erbaut, die Arche Noah, aber von einem Amateur. Zweite Frage. Was ist zwischen drinnen und draußen? Holz. Das ist ganz interessant. Gehe da relativ rasch durch. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen, von innen und von außen mit Harg verpichen. Im Hebräischen gehört das alles zur gleichen Wortgruppe. Es ist Gopher, der harzige Nadelbaum, in die gleiche Wortgruppe wie Gafar und Kafar, zudecken, überziehen. Und Harz heißt auch Koffer. Und Sühnung kommt auch aus diesem Wortstamm. Und das ist die Definition, wie Gott Schuld sühnt. Der Sünder, der sündige Mensch wird vor dem Zorn zugedeckt. Hiob sagt das an einer Stelle.
Wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ich wiederhole die Frage, was ist zwischen drinnen und draußen? Holz. Darum schreibt Petrus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, an das Holz, das Kreuz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Noch zwei kurze Punkte. Großartig. Die Bibel redet von Sühnung, wenn es um die Arche geht. Das Zweite, Patriarchen. Diesen Vers haben wir schon gelesen. Noah, den Prediger der Gerechtigkeit als Achten bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und jetzt schaue ich in 1. Mose 5, da sind es 10. Da ist Noah der Zehnte. Was stimmt jetzt? Ist er der Achte oder der Zehnte? Oder gibt es gar endlich einen Widerspruch in der Bibel? Nein, der Schreiber des Petrus hat genau gezählt. Er weiß, Henoch und Lamech sind vor ihren Vätern gestorben und sind deshalb keine echten Patriarchen. So ist Noah definitiv der Achte. Noch etwas Drittes. Wann strandet die Arche? Im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Können wir nachlesen, 1. Mose 8. 17.7. ist der 17. Nissan. In der Zeit des Exodus, kann ich jetzt nicht ausführen, wurde der 7. Monat zum 1. Monat. Ist immer März, April. 7. Nissan. Der Bibel steht, dass am 14. Nissan das Passahlamm geschlachtet worden ist. Und da ist auch das Abendmahl eingesetzt worden. Am 15. Nissan ist der Tag der Kreuzigung. Und am 17. Nissan, als die Arche landet auf dem Ararat, ist der gleiche Tag wie die Auferstehung, Ostern. Zufall? Alles Zufall? Nein. Für mich bringt da Gottes Größe, Allmacht und Souveränität, aber auch seine Liebe und Gnade, sowie die Präzision seines Wortes, der Bibel, bringt mich einfach zum Staunen. Drinnen oder draußen? Jesus kommt bald. Bist du dabei? Amen. Ich möchte noch beten und wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, seine Geschichte wollen wir gerne ausblenden. Weil wir lieben den gnädigen und den barmherzigen Gott. Wir lieben den, der nur immer Gutes tut. Aber wir wissen, es gibt auch deine andere Seite. Du hast dein Volk zur Rechenschaft gezogen. Du hast die Menschheit schon zur Rechenschaft gezogen. Und du hast immer wieder Menschen zur Rechenschaft gezogen. Und also ist das wohl bedenken, was wir für eine Stellung zu dir haben. Gehören wir dir von ganzem Herzen oder haben wir noch gar nie ein Ja gesagt zu dir? Und darum bitte ich herzlich, dass in jedem Herz diese Frage echt wahr beantwortet wird. Herr, es geht um dich, um deine Gemeinde, um dein Reich, um deine Zukunft, deine Hoffnung, deine Gnade, deine Liebe. O Herr, wir danken, dass du so bist. Und wir danken, dass jetzt noch die Zeit der Gnade ist. Amen.